Ich erinnere mich an die Zeit, als ich hier angefangen habe in der Gemeinde. Und das war so vor 4,5, fast 5 Jahren inzwischen. Und eine der ersten Predigtreihen, die wir gemacht haben, war über die Dreieinigkeit. Und wir haben gepredigt natürlich über Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dann kam jemand zu mir nach einer Predigt. Und ich habe über den Heiligen Geist gepredigt. Und dann kam jemand zu mir und sagt, ja, das wäre ja voll krass, dass wir in der Brüdergemeinde über den Heiligen Geist predigen würden. Und ich habe gedacht, aha, interessante Vorstellung. Böse Zungen mögen ja behaupten, bei uns in konservativeren Gemeinden, vielleicht auch in der Brüdergemeinde speziell, wäre die Dreieinigkeit schnell eher Vater, Sohn und Wort. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Mir ist das mal so begegnet, dass es jemand gesagt hat. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn ihr darüber nachdenkt, über den Heiligen Geist. Vater und Sohn sind ja tatsächlich irgendwie greifbarer für uns. Wir kennen diese natürlichen, aus unserem natürlichen Lebensumfeld, Vater und Sohn, ja, diese Beziehung Vater und Sohn kennen wir, aber Heiliger Geist ist irgendwie schwieriger. Wir haben nicht so richtig Vergleichbares. Und es gibt jede Menge Vorstellungen über den Heiligen Geist. Und bei manchen Leuten hat man den Eindruck, dass sie ganz im Gegenteil, zu wahrscheinlich Brüdergemeinden im Allgemeinen, dass sie eher eine Trennung vornehmen zwischen Wort und zwischen Geist. Ja, die haben irgendwie scheinbar überhaupt nichts miteinander zu tun. Und ich bin der Meinung, dass die Bibel da eine ganz andere Sprache spricht. Und unser Text heute Morgen gibt uns mehr Aufschluss darüber, über den Heiligen Geist. Und wir wollen uns heute Morgen Gedanken machen über das Thema, der Heilige Geist wirkt. Ich bin mir sicher, der Heilige Geist wirkt auch bei uns in der Gemeinde. Und ich bin mir sicher, er hat auch schon gewirkt. Und das vor allem, weil sein Wirken viel, viel mehr ist als das, was teilweise heute unter seinem Wirken definiert wird. Und wir gucken uns dieses Thema an, der Heilige Geist wirkt, mit dem Text aus Johannes 16, die Verse 5 bis 15. Und ich lade euch ein, hier vorne mitzulesen oder auch gerne in euren eigenen Bibeln. Johannes 16, Verse 5 bis 15. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Das ist ein Text, der uns sehr gut deutlich macht darüber, was der Heilige Geist tut. Natürlich nicht ausschließlich, ja, also es gibt viele weitere Dinge, die er tut. Aber das ist ein Text, der uns sehr komprimiert vieles darüber sagt, was der Heilige Geist tut, was er wirkt. Und das wollen wir uns angucken heute Morgen. Und das Erste, was wir sehen, ist unser erster Punkt, der Heilige Geist steht dir bei. In den Versen 5 bis 7 wird das deutlich. Nochmal kurz den Kontext, also zurück zu dem, was wir letzte Woche gehört haben. Martin Kiembaum hat gepredigt. Wir haben davon gehört, dass Jesus zu seinen Jüngern vorher gesagt hat, was auf sie zukommen wird. Ich werfe nochmal ein paar Schlagwörter rein. Verachtet, gehasst, verfolgt, ausgeschlossen, verlassen, den Tod angedroht und letztendlich sogar von Jesus, zumindest im irdischen Sinne, verlassen. Rosige Zukunftsaussichten für die Jünger, oder? Wenn man sich das so vor Augen führt, was Jesus ihnen gesagt hat in diesem Text vorher. Und dann diese Gedanken, die in ihren Köpfen kreisen. Was ist denn, wenn Jesus das wirklich wahr macht, wovon er immer wieder geredet hat? Er hat ja nun schon oft gesagt, dass er uns verlassen wird, dass er zum Vater gehen wird. Er hat ein paar Mal gesagt, ich werde euch zurücklassen. Ja, und wie soll das alles werden? Am Anfang der Abschiedsreden Jesu, Johannes 13 bis 17, wo sich unsere Predigtreihe befindet im Moment, Da kamen noch Fragen von Petrus in Kapitel 13 und von Thomas in Kapitel 14, nämlich diese Frage, wohin gehst du, Jesus? Wo wirst du denn hingehen? Wir wissen es nicht. Und diese Frage ist längst geklärt. Jesus hat es im Laufe der Zeit ihnen sehr deutlich gemacht, dass er zum Vater in den Himmel gehen wird und dass er dort hingehen wird, um uns, ihnen damals und auch uns heute, eine Wohnstätte zu bereiten. Johannes 14, Vers 2 war das. Und deshalb sagt Jesus jetzt hier, dass niemand von ihnen mehr fragt, wohin Jesus geht. Und trotzdem bleibt negativer Beigeschmack für die Jünger. Der Mann, für den sie alles aufgegeben haben, der Mann, der alles für sie bedeutet hat, der Mann, mit dem sie jetzt 3 Jahre unterwegs waren und mit dem sie Größeres erlebt haben als je zuvor in ihrem Leben, der Mann, der Sinn und Inhalt ihres Lebens geworden ist, ihr großer Herr und Meister, dieser Jesus, wird jetzt gehen, wird jetzt weg sein. Und es ist verständlich, wie es in Vers 6 dann heißt, dass Traurigkeit ihr Herz erfüllt hat. Jesus sagt es zu ihnen, Traurigkeit hat euer Herz erfüllt. Und wir verstehen das, denke ich, wenn wir darüber nachdenken, ja, dass diese Ära von Jesus und seinen Jüngern zu Ende geht. Und interessant finde ich an dieser Stelle, dass Jesus dieses Gefühl von Traurigkeit nicht einfach übergeht, sondern er nimmt es ernst. Er verbalisiert es, er spricht es direkt an bei ihnen. Er schaut ja bis ins tiefste Innerste von uns Menschen hinein, nämlich bis ins Herz. Ja, und weder seine Jünger damals noch wir heute können und brauchen Jesus irgendwas vormachen. Er weiß, wie es uns geht. Er weiß, was uns traurig macht, er weiß, was uns betrübt, kennt unsere Nöte. Er weiß genau, was los ist bei uns. Und trotzdem lässt Jesus uns und auch die Jünger nicht einfach so hoffnungslos da stehen und sagt, ja, dann ist es halt so mit der Traurigkeit und jetzt guck mal, wie er klarkommt. Nein, er gibt großartige Hoffnung. Und das sehen wir an dieser Stelle. Jesus eröffnet den Jüngern damals eine Perspektive, die viel größer ist als das, was sie bisher gesehen haben. Wenn wir in Vers 7 nochmal reingucken, sagt Jesus, doch ich sage die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Während die Jünger im Hier und Jetzt leben, weiß Jesus schon, was kommt. Er weiß, was passieren wird und er weiß vor allem, dass es gut für sie sein wird. Damit ist die Traurigkeit für den Moment, den die Jünger erlebt haben, ist damit nicht vorbei. Aber die Freude der Zukunft stellt diese Traurigkeit in den Schatten. Und wir sehen darin ein Prinzip, das wir in der Bibel an verschiedenen Stellen entdecken können. Nämlich das Prinzip, dass Gott uns nicht Traurigkeit und Herausforderungen erspart, aber dass er uns inmitten der Situation eine großartige Hoffnung gibt. Ja, eine Hoffnung auf etwas Besseres. Und so drückt es zum Beispiel Römer 8, Vers 28 aus, wo auch diese Situation, in der die Jünger waren, mit drunter fällt. Römer 8, Vers 28, ein ganz bekannter Vers. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ja, alle Dinge, auch die Traurigkeit, auch die Herausforderungen, die sie erlebt haben und die wir erlebt haben. Und das ist Gottes souveräne Hand über dem Leben von Gläubigen, die absolut vertrauensvoll ist, selbst in Situationen, wo wir nicht verstehen, was da gerade passiert und wo wir vielleicht auch uns schwer tun mit mancher Führung Gottes in unserem Leben. Wir sehen an dieser Stelle, dass die Führung Gottes, die er sich überlegt hat, viel größer und viel besser ist als die Pläne, die die Jünger hatten. Und Jesus musste gehen, damit der Geist kommen konnte. Und das lesen wir dann im weiteren Verlauf der Bibel ja in Apostelgeschichte 2, wie der Heilige Geist auf diese Erde kam, wie er auf die Jünger herabfiel und dann geblieben ist. Wir haben das letztes Jahr in der Predigtreihe gehabt, wo wir auch darüber unter anderem gesprochen haben, über die Apostelgeschichte und diese Stelle. Gewissermaßen ist es so, dass auch wir heute froh sein können darüber, dass Jesus gegangen ist. Weil wenn man mal so darüber nachdenkt, Jesus war in Israel und dieser Region unterwegs. Ja, und wenn er heute noch leben würde und wir uns alle um ihn scharen wollen würden, dann müssten wir alle irgendwie gucken, dass wir nach Israel um diesen irdischen Jesus uns versammeln würden. Während Jesus in Israel überwiegend unterwegs war und nur örtlich begrenzt war, ist es bei dem Heiligen Geist ganz anders. Weil er hat die Grenzen Israels überschritten und er ist unter anderem bis nach Bayreuth gekommen und an jeden anderen Ort dieser Welt. Der Geist Gottes ist örtlich nicht gebunden, sondern er wirkt zugleich in Asien, in Afrika, auf jedem anderen Kontinent, in jedem Land dieser Welt. Und ich finde es spannend, wenn man mal darüber nachdenkt, allein heute Morgen, Sonntagmorgen, ja, wie viel der Geist Gottes eigentlich zu tun hat an so einem Sonntagmorgen. Ich weiß nicht, wie viele Gottesdienste parallel zu unserem stattfinden, aber der Heilige Geist will wirken, da wo Gottes Wort verkündigt wird. Und er will inmitten von Gottesdiensten Gläubige ermutigen, will sie verändern, will sie trösten, will sie Jesus ähnlicher machen. Das heißt, er hat jede Menge zu tun, aber er wirkt. Der Heilige Geist wirkt auf verschiedene Art und Weisen, aber gerade diese Bezeichnung, die wir hier sehen, von dem Beistand, die uns immer wieder begegnet ist, auch in den letzten Kapiteln schon, macht deutlich, was eine primäre Aufgabe des Heiligen Geistes ist. Das Wort für Beistand, das griechische Wort, was hier verwendet wird, bedeutet erstmal so viel wie jemand, der herbeigerufen wird, um Beistand zu leisten. Oder jemand, der herbeigerufen wird, um jemand anders in einer Sache zu vertreten. Ja, und weitere Übersetzungen für dieses Wort, das fällt da alles mit drunter, wären zum Beispiel Tröster oder Fürsprecher oder Helfer oder auch von der Wortwurzel her Ermutiger oder Ermahner. All das steckt in diesem Wort Beistand. Und wenn wir die Situation der Jünger jetzt nochmal betrachten, dann können wir uns fragen, brauchten die Jünger damals Hilfe? Brauchten sie Trost? Brauchten sie Ermutigung? Brauchten sie Beistand? Absolut brauchten sie das. Ja, es war eine schwierige Situation. Wir haben letzte Woche davon gehört, sie werden verfolgt werden, es wird schwierig werden. Und dann können wir uns fragen, gibt es Situationen, in denen wir am Boden sind, in denen wir Beistand brauchen, in denen wir Hilfe brauchen, in denen wir Trost brauchen? Und ich denke, jeder von uns kennt Situationen, in der er Beistand braucht, in der man entmutigt ist, in der man neue Ermutigen, neuen Auftrieb braucht. Und vielleicht ist es sogar so, dass der ein oder andere heute Morgen hier sitzt und so eine Phase durchlebt, wo er sagt, ich brauche eigentlich den Beistand, ich brauche diesen Trost. Dann seht gerade diesen Text und diese Predigt als eine Ermutigung für euch, weil der Heilige Geist das sein will. Es gibt verschiedenste Situationen, wo das sein kann. Vielleicht, wenn das Glaubensleben stagniert, wenn sich Zweifel einschleichen, wenn irgendwie die Freude an Gott und auch an seinem Wort fehlt, da will der Heilige Geist neu ermutigen, neu Auftrieb geben. Oder auch im Kampf mit der Sünde, den wir irgendwie tagtäglich erleben, will der Heilige Geist uns beistehen, will er uns helfen. Nicht erst, nachdem wir den Kampf verloren haben, sondern auch inmitten des Kampfes will er uns leiten. Und natürlich aber auch, wenn wir gescheitert sind, vielleicht auch wiederholt gescheitert sind, will er uns wieder aufhelfen, will er uns ermutigen. Es kann auch sein, dass wir herausfordernde Aufgaben von Gott bekommen und dafür Beistand brauchen, Kraft brauchen von ihm. Gerade da, wo man vielleicht entmutigt ist und eigentlich überlegt, naja, ich will diese Aufgabe und diesen Dienst lieber an den Nagel hängen, das macht mir überhaupt keine Freude mehr. Da will der Heilige Geist kommen und Beistand leisten. Es kann aber auch sein, dass wir mit einer Führung Gottes in unserem Leben hadern. Und da gäbe es sicherlich viele Dinge zu sagen, wo wir damit hadern und eigentlich Trost brauchen. Vielleicht der Wunsch jahrelang nach einem Partner oder der Wunsch jahrelang nach einem Kind, was man sich so ersehnt. Vielleicht auch meine Familie oder mein Ehepartner, die nichts von Jesus wissen wollen. Das ist Führung Gottes in meinem Leben, wo ich mit hadern kann. Vielleicht Arbeitsverlust, Schwierigkeiten auf der Arbeit, sonstige Schwierigkeiten im Leben, irgendwelche, wir würden es beschreiben, als Schicksalsschläge, die kommen. All diese Dinge oder Verlusterfahrungen, sei es, dass wir Menschen verlieren, die uns lieb waren, oder auch vielleicht unsere Gesundheit irgendwie eingeschränkt ist auf einmal. Wir Fähigkeiten verlieren, die wir nicht mehr haben. Und auch wenn es darum geht, Jünger Jesu zu sein, Jesus zu bezeugen vor anderen Menschen, dann brauchen wir Beistand. Ja, weil es ist nicht leicht, Jesus zu bekennen. Wir scheuen uns ganz schnell davor. Wir haben Angst davor, was andere denken könnten oder wie sie reagieren könnten. Wir haben Angst davor, was es uns kosten könnte. Und wir verlieren den Mut und die Scham macht sich breit, wenn es darum geht, Jesus zu bezeugen. Aber genau dafür kam der Geist Gottes, um uns Beistand zu leisten, um uns Kraft zu schenken, auch um Jesu Zeuge zu sein in dieser Welt. Und ich habe mich gefragt, wie tröstet denn der Heilige Geist? Wie hilft denn der Heilige Geist? Wie steht er denn bei? Und es gibt verschiedene Weisen, denke ich. Eine Weise ist, dass er ganz stark durch sein Wort wirkt. Ganz stark durch sein Wort tröstet, Zuspruch gibt aus seinem Wort. Und wir kennen das, dass Gott uns in einer bestimmten Lebenssituation manchmal auf Bibelworte stoßen lässt, die wir entweder selbst lesen vielleicht oder die uns jemand anders sagt oder die uns jemand anders vielleicht auch nur schreibt in einem Bibelvers oder die wir in der Predigt hören oder sonst was. Und Gott kommt auf einmal in die Situation mit seinem Wort hinein und gibt neuen Trost, neue Hoffnung, neuen Zuspruch. Oder vielleicht kennt ihr das auch, dass man altbekannte Verse hat, die man eigentlich schon etliche Male gehört hat und auf einmal kommt eine Lebenssituation und du kannst es mit diesem Vers in Verbindung bringen. Auf einmal wird das so richtig lebendig und du merkst, ah, okay, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Ich weiß jetzt, was dieser Bibelvers auch bedeutet für eine spezielle Situation. Und man merkt so richtig, wie das durchs Herz dringt einmal und neue Freude, neue Hoffnung gibt. Der Heilige Geist wirkt auch durch Gaben, durch Geistesgaben von anderen Menschen, von anderen Glaubensgeschwistern. Der Heilige Geist hat uns Gaben verteilt, Gaben gegeben und sie sollen dienen zur Erbauung, zur Ermutigung, zur gegenseitigen. Ja, und auch dadurch wirkt er und tröstet er und hilft er. Oder durch die Gewissheit seiner Anwesenheit. Und wenn wir uns da noch mal ein bisschen zurückerinnern an das, was wir schon gehört haben, Johannes 14, Vers 16 und 17. Johannes 14, 16 und 17, da hieß es, Jesus gesagt, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist eine starke Verheißung der Anwesenheit von Gottes Geist. Ja, wir sind nicht auf uns allein gestellt, sondern der Geist Gottes wird in uns sein und er bleibt bei uns in Ewigkeit. Also ein ganz starker Trost für die Situation, wo man sich allein fühlt. Der Heilige Geist schenkt uns auch Gewissheit und tröstet dadurch. Heilsgewissheit zum einen natürlich darüber, dass wir gerettet sind, wenn wir zu Jesus gehören. Aber auch darüber, dass Gott gut ist und dass Gott gut führt. Der Heilige Geist schenkt uns den Glauben, dass die Verheißung, die Gott gegeben hat, sowas wie Römer 8, 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, er schenkt uns den Glauben dazu, sowas zu glauben, auch in Situationen, wo das Leben eigentlich eine ganz andere Sprache zu sprechen scheint. Er schenkt auch immer wieder einen Perspektivwechsel, ja, nämlich vom Hier und Jetzt und von unserem kleinen begrenzten Rahmen hin zu einem Ewigen, zu dem himmlischen Erbe, was wir bekommen. Und in Epheser 1, Vers 13, 14 lesen wir davon, dass der Heilige Geist die Anzahlung ist auf das Erbe, das wir bekommen sollen. Auch darin steckt ein ganz großer Trost, eine ganz große Hoffnung. Er hilft uns und vertritt uns im Gebet. Auch das lesen wir, Römer 8, Vers 26 und 27 zum Beispiel. Und er schenkt uns Frieden. Und ich denke, das ist was ganz stark ist. Und auch da, wenn wir nochmal zwei Kapitel zurückgucken, Johannes 14, Vers 27, hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, kurz nach der Ankündigung über den Heiligen Geist, den er senden wird, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt und sei auch nicht furchtsam. Und es gibt so viele Berichte, so viele Glaubenszeugnisse von Menschen, die diesen Frieden erlebt haben. Menschen, die Gottes Beistand und Trost erlebt haben, die in Situationen waren, wo man eigentlich sagen muss, die müssten am Boden zerstört sein, aber irgendwie haben sie trotzdem eine Ruhe ausgestrahlt, irgendwie haben sie trotzdem ein Vertrauen auf Gott ausgestrahlt und diesen Frieden, diesen göttlichen Frieden. Und wir könnten da viele Dinge auflisten, wo das stattgefunden hat. Bei ganz vielen Märtyrern, die teilweise zu ihrem eigenen Scheiterhaufen hingelaufen sind und noch Loblieder gesungen haben auf diesem Weg. Wer sowas wirkt, ist der Heilige Geist und er schenkt Frieden. Der Heilige Geist ist unser Tröster, unser Ermutiger, unser Helfer. Er ist der, der uns beisteht, aber er tut noch mehr. Und das ist das Zweite, was wir sehen in diesem Text. Der Heilige Geist überführt oder überführte dich. Und wir sehen das in den Versen 8 bis 11. Wenn wir auch da nochmal einen Blick zurückwerfen in Kapitel 15, Vers 26 und 27, dann sehen wir etwas, was unmittelbar mit diesen Versen 8 bis 11 zu tun hat. Das ist unser Text gewesen von letzter Woche. Und dort hat Jesus gesagt, also kurz vor den Worten von heute, wenn aber der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Jesus spricht also hier an dieser Stelle von zwei Zeugen, dem Geist und von den Jüngern. Und das ist sind keine Konkurrenten, sondern die arbeiten unmittelbar zusammen. Also der Heilige Geist wirkt und arbeitet durch treue Zeugen. Aber es gibt trotzdem einen bedeutenden Unterschied zwischen Zeugen Jesu, auch zwischen uns als Zeugen Jesu und dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist könnte, wenn er wollte, sein Werk ohne uns vollbringen. Er wäre nicht auf uns angewiesen. Ja? Er will es nicht, aber er könnte es. Und wir merken immer wieder, dass wir an Grenzen stoßen, wenn wir mit Menschen über Jesus reden. Und diese Grenzen sind folgendermaßen. Du kannst keinen Menschen davon überzeugen, dass er sündig ist. Und vielleicht habt ihr das schon erlebt, ja? Dass das zum Beispiel ein großer Knackpunkt ist in Gesprächen mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Du kannst keinen überzeugen davon, dass er sündig ist. Du kannst auch keinen überzeugen davon, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes war. Und du kannst auch keinen davon überzeugen von dir aus, dass er Gericht befürchten muss. Wir stoßen an unsere Grenzen, aber genau das ist das Werk des Heiligen Geistes. Wenn wir in Vers 8 nochmal reingucken, heißt es da über den Heiligen Geist, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und an dieser Stelle ist das Wort überführen von ganz entscheidender Bedeutung. Weil wir können das Menschen erzählen, wir können versuchen, Menschen das irgendwie einzutrichtern, dass das wahr ist, aber wir können sie nicht überführen. Das muss der Heilige Geist machen. Und interessant ist das Wort überführen, was da verwendet wird, welche Bedeutung da so drinsteckt. Das ist ein Wort, das aus der Gerichtssprache kommt eigentlich. Und es hat viererlei Bedeutungen eigentlich, die einen gesamten Strafprozess umfassen würden. Das erste wäre, dass er die Schuld ans Licht bringt. Ja, wie in einem Gerichtsprozess. Da wird Schuld ans Licht gebracht. Da ist erstmal eine Anklage. Das zweite ist, dass er Schuld nachweist. Und auch das sehen wir, also es muss Beweise dafür geben, dass diese Anklage wahr ist im Gerichtsprozess. Das dritte ist, dass er zurechtweist und im Prinzip einen Urteilsspruch verhängt über eine Person. Und das vierte ist, dass er straft, eine Strafe verhängt über die Person. Ja, und das fällt alles unter dieses Wort überführen. Und das gehört damit rein. Und jetzt steht das hier, dass der Geist Gottes die Welt überführt. Und wenn das da steht, dann tut er genau das. Er bringt Sünde ans Licht, er weist die Schuld nach, er verhängt einen Urteilsspruch und er verhängt eine Strafe. Anders ausgedrückt könnte man sagen, er zeugt davon oder er weist nach, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist, der für die Sünde der Welt gestorben ist, damit jeden Menschen auch als Sünder hinstellt und dadurch letztendlich auch die Welt von ihm gerichtet wird. Und in Vers 9 bis 11, da erklärt Jesus da noch mal ein bisschen näher, was das bedeutet. Und für mich waren diese Verse zunächst etwas unverständlich. Ja? Also er redet noch mal von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht und dass der Heilige Geist dazu überführt. Und ich habe mir gedacht, das ist eine nette Erklärung, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll oder wie das zusammenhängt. So ging es mir am Anfang, inzwischen hoffe ich, bin ich ein bisschen weiter und versuche es euch kurz zu erklären. Dafür müssen wir aber Referenzstellen immer wieder nehmen, die uns das deutlich machen. Zunächst Vers 9. Von Sünde wird er überführen, weil sie nicht an mich glauben. Wenn wir dazu nochmal einen Blick werfen in Johannes 15, Verse 22 bis 24, bekommen wir mehr Aufschluss. Ja, das ist auch in dem Text von letzter Woche. Da heißt es, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie sie gesehen und doch sowohl mich als auch meinen Vater gehasst. Die Menschen damals sahen Jesus, sie hörten ihn, sie haben miterlebt, was Jesus getan hat. Jede Menge an Werken, ja, Zeichen, Wunder, Heilungen, was wir alles lesen. Sie haben erlebt, wie Menschen auf einmal eine komplette Lebenswandlung vorgenommen haben. Sie sahen das alles und es miterlebt, aber sie glaubten ihm nicht. Sie lehnten ihn und damit Gott selbst ab. Und Jesus beschreibt es ja hier, dass er sagt, das ist gleichzusetzen mit, sie haben mich und meinen Vater gehasst. Und das ist wohl die größte Sünde, die ein Mensch tun kann oder begehen kann. Jesus als Gott und damit Gott selbst abzulehnen. Ihm nicht die Ehre zu geben, nicht die Anbetung zu geben, die er eigentlich bekommen soll. Ihn nicht als Gott zu akzeptieren. Das steht im Kern, das steht an zentraler Position, wenn es um Sünde geht eigentlich. Ja, Gott nicht als Gott zu akzeptieren und daraus dann ein Leben führen, was ohne Gott auch stattfindet. Und genau das ist hier. Wer Jesus nicht anerkennt und an ihn glaubt, der begeht damit diese Sünde und der wird in seinen Sünden sterben. So hat Jesus das in Johannes 8, Vers 24 gesagt. Seit Jesus da war also, spätestens seit Jesus da war, gibt es keine Entschuldigung mehr für Menschen für Sünde. Es gibt keine Ausrede vor Gott. Ja, sondern alle werden als Sünder hingestellt und letztendlich dadurch auch alle, die nicht an ihn glauben, gerichtet. Das Zweite, was er sagt, ist, dass der Geist überführen wird von Gerechtigkeit, aber weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und die Rede an dieser Stelle ist von Jesu Gerechtigkeit. Und insbesondere die Juden sahen Jesus als alles andere als gerecht. Sie bezeichnen ihn als Verführer, als Gotteslästerer und sie bezeichnen ihn auch als Übeltäter später und bringen ihn ja dann auch ans Kreuz. Aber Gott selbst bestätigt die vollkommene Gerechtigkeit, also das sündlose Leben, die sündlose Gottheit Jesu, teilweise durch Menschen, wenn wir an den Hauptmann denken, der unterm Kreuz steht und sagt, ja, wahrhaftig, das war Gottes Sohn. Ja, teilweise dadurch, aber ganz besonders durch die Auferweckung und die Himmelfahrt. Und wir sehen dieses Argument, dass das eine Bestätigung war in Apostelgeschichte 2, Vers 32 und 33 und Vers 36. Das ist in der Pfingstpredigt von Petrus und da sagt er, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Der Grund, warum die Juden ihn damals ans Kreuz bringen wollten, war genau diese Behauptung. Jesus ist nicht Gott und Jesus ist nicht sündlos, er ist nicht gerecht. Ja? Und Gott entkräftet dieses Argument durch die Auferweckung und durch die Himmelfahrt Jesu. Weil wenn er mit Sünden behaftet gewesen wäre, hätte Jesus ihn nicht aus dem Tod auferwecken dürfen. Weil letztendlich er genauso wie alle anderen auch tot hätte bleiben müssen, ewigen Tod verdient gehabt hätte. Hat er aber nicht. Und so argumentiert Petrus in dieser Pfingstpredigt. Und interessanterweise lesen wir dann direkt nach dieser Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2, Vers 38, dass es den Hörern, die das gehört haben, durchs Herz drang. Ja, und dass sie dann letztendlich fragen, was sollen wir denn jetzt machen mit dieser ganzen Situation, mit dieser Erkenntnis? Und wir sehen, dass der Heilige Geist an dieser Stelle wirkt und sie davon überzeugt, dass sie tatsächlich einen Fehler gemacht haben, indem sie Jesus ans Kreuz gebracht haben und dass sie erkennen müssen, dass Jesus tatsächlich der Gerechte war, der volle Gerechtigkeit hatte von dem, was er von sich selbst behauptet hat. Und dann sehen wir das Dritte, dass er überführt vom Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und auch dazu haben wir eine Stelle, die Jesus vorher schon gesagt hat, in Johannes 12, Vers 31, wo er gesagt hat, jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Mit dem Fürst dieser Welt, dem Herrscher dieser Welt, ist an dieser Stelle der Teufel gemeint. Und er ist es, der durch den Kreuzestod Jesu entmachtet wurde. Ja, deshalb ist er nicht völlig ausgerottet schon, deshalb ist er nicht fern von dieser Welt bis zum heutigen Zeitpunkt. Er ist noch nicht endgültig beiseite geschafft, aber seine Niederlage, die steht schon fest. Er ist schon entmachtet, es gibt kein Zurück mehr. Jesus hat ihn gerichtet und die Bibel ist drastisch in ihrer Unterscheidung. Sie sagt nämlich, entweder ist Jesus dein Herr oder du unterstellst dich dem Teufel als deinem Herrn. Das ist nicht unbedingt das, was so aktiv stattfindet, aber es gibt nur dieses Entweder-Oder. Entweder du glaubst an Jesus als den Sohn Gottes und er hat dein Gericht getragen, deine Strafe getragen, oder du bleibst in deiner Sünde und du wirst mit dem Teufel eines Tages gerichtet werden. Es gibt nur Entweder-Oder und Jesus ist dieser Scheidepunkt, den alle Welt wahrnehmen muss, auch bis heute wahrnehmen muss und akzeptieren muss eines Tages, dass er wirklich der Herr ist. Die einen zum Gericht, die anderen zum ewigen Leben. Es gibt nichts dazwischen, sondern es gibt nur dieses Entweder-Oder. Und so hat Jesus das selbst mal ausgedrückt. Johannes 3, Vers 18, so heißt es über Jesus, hat er nicht selbst gesagt. Wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und vielleicht sitzt jemand heute Morgen hier und sagt, naja, ich glaube das irgendwie alles noch nicht so richtig und diese Thematik von Sünde und von Jesus als Gottes Sohn und Gericht und sowas, das ist eher befremdlich, weiß nicht so genau, ob da was dran ist. Ich will Mut machen, darüber nachzudenken, über diese Thematik, darüber selbst nachzudenken, darüber auch zu reden, gern mit mir oder auch mit anderen Leuten, die hier sind, die das glauben und ganz besonders auch selbst in der Bibel zu forschen, dahin zu gehen, zu dem Buch zu gehen, wovon der Geist Gottes sagt, dass er es selbst eingegeben hat. Weil nach wie vor ist es so, dass der Heilige Geist durch die Bibel, durch sein Wort überführt, Menschen von Sünde überführt und letztendlich eine Botschaft klar macht, ganz stark. Die Botschaft lautet, Jesus, der Sohn Gottes, ist gekommen und ist für unsere Schuld gestorben, für deine und meine Schuld gestorben, am Kreuz, der Gerechte für die Ungerechten, damit wir, die wir glauben, kein Gericht mehr befürchten müssen, sondern ewiges Leben haben. Das ist die Botschaft, die durchdringend durch die ganze Bibel hindurch eigentlich deutlich wird, ganz besonders im Neuen Testament. Und ihr die Botschaft kennt und angenommen habt, ihr dürft Gott von Herzen dankbar sein, von Herzen Danke sagen. Weil wenn wir sehen, dass der Heilige Geist es ist, der überführt, dann müssen wir auch sehen, dass letztendlich er uns zu Gott geführt hat, er uns zu sich gezogen hat. Ja, er war es, der in unserem Herzen gearbeitet hat und gewirkt hat, uns überführt hat von Sünde und uns gleichzeitig die Gnade durch Jesus Christus groß gemacht hat. Er war es, es ist sein Werk. Und zugleich sollen wir Zeugen von dieser Botschaft, das weitergeben an andere Menschen, auch wo wir an Grenzen stoßen. Ja, gerade darum, wenn es darum geht, dass wir mit Menschen darüber sprechen, dass sie durch und durch sündig sind, oder wenn wir mit Menschen darüber sprechen, dass Jesus den Anspruch hat, Gott zu sein, oder darüber sprechen, dass Gericht bevorsteht, das wollen Leute nicht hören. Wir werden immer wieder merken, wir stoßen an Grenzen und ohne den Geist Gottes geht gar nichts in der Hinsicht. Und umso mehr sollte uns das ins Gebet treiben. Das ist unsere Verantwortung, beten und bezeugen. Und wir nehmen und wollen diese Verantwortung wahrnehmen und können sicher sein, dass Gottes Geist den Rest tut, dass er sein Werk tut. Und auch für uns heute gilt aber noch, dass der Heilige Geist überführt. Ja, deswegen habe ich diesen Punkt genannt, er überführte dich und er überführt dich. Das hört nicht auf, wenn wir gläubig werden. Das ist nicht ein einmaliges Erlebnis und dann ist das abgehakt, sondern er überführt von Sünde nach wie vor. Und wodurch tut er das? Durch sein Wort. Ganz bekannte Stelle dazu. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Das Wort, ich habe es hier farblich markiert, was in Vers 8 in Johannes 16 verwendet wird, ist das gleiche Wort, was auch in 2. Timotheus 3, Vers 16 wird, nämlich Überführung. Und Gott benutzt ganz stark zur Überführung dieses Buch, benutzt ganz stark die Bibel in unserem Leben. Er benutzt verschiedene andere Dinge auch, um uns von Sünde zu überführen, zum Beispiel andere Menschen oder auch Lebenssituationen, in denen wir stecken, unsere Gedanken, durch die er uns manche Dinge deutlich macht, unser Gewissen, das anschlägt an verschiedener Stelle. Ja, er benutzt sogar Fehler von anderen Menschen. Wenn ihr an die Stelle in Matthäus 7 denkt mit dem Balken und dem Auge und dem Splitter und dem Auge, ja, dann wird da auch manchmal deutlich, dass was bei anderen mir so auffällt an Sünde, das schließt manchmal auf meine eigene Sünde. Aber ganz stark verwendet Gott, um uns von Sünde zu überführen, sein Wort, das Gottes Geist in Kleinstarbeit eingegeben hat. Und ich muss an dieser Stelle mal eine Warnung aussprechen, weil immer wenn du Gottes Wort in die Hand nimmst oder dich Gottes Wort aussetzt, sagen wir mal, dann könnte es passieren, dass du auf einmal da sitzt und merkst, dass du irgendwie tief betroffen bist. Merkst, dass dir vielleicht Tränen in die Augen schießen, merkst, dass du dich schämst, weil du merkst, da passt irgendwas nicht mit meinem Leben. Da passt irgendwas nicht zu dem, was Gott eigentlich will. Die Bibel ist Gottes Wort und kein lustiges Taschenbuch oder sowas, ja, sondern sie hat wirklich den Anspruch, tief in uns hineinzudringen. Sie geht an die tiefsten Stellen unseres Lebens und die Bibel spricht immer wieder davon, dass das das Herz ist. Der Ort, wo unsere Motive, unsere Begehrlichkeiten, unsere Träume, unsere Wünsche, ja, letztendlich das Verborgene, was kein Mensch sieht, wo das sein Zuhause hat. Und genau vor diesem Herzen, vor diesem Ort, vor diesem Zuhause von Motiven und so weiter, macht die Sünde leider nicht Halt. Und ich will es mal im Bild von so einem Haus ausdrücken. Da gibt es einen Stammgast, der regelmäßig nach draußen geschickt werden muss. Und das ist Sünde. Ja. Das Problem ist, dass wir diesen Stammgast von Sünde selbst oft gar nicht merken. Dass wir gar nicht wissen, dass der bei uns drin sitzt. Manchmal wissen wir das, aber manchmal wissen wir es auch nicht, was so richtig tief sitzt. Da haben wir manchmal keine Ahnung von. Und umso wichtiger ist der Heilige Geist, der uns das aufzeigt und uns deutlich macht. Da guck mal, was da für Motive, für Beweggründe in deinem Herzen sind. Und er ist dann wie so eine Art Rausschmeißer, der sagt, du, Daniel, das, was da ist, das muss weg. Das kannst du nicht einfach dulden. Da ist ein ungebetener Gast und der muss rausgeschmissen werden. Und zwar radikal. Und wenn der Geist Gottes uns sowas deutlich macht, also sowas wie, hier ist Sünde in deinem Leben, das kannst du nicht einfach dulden, dann sollten wir das nicht einfach ignorieren. Ja, mit anderen Worten, wenn er dich überführt, wenn er mich überführt, dann bedeutet es, dass wir Buße tun sollten. Und Buße bedeutet, dass wir Gott um Vergebung bitten und mit aller Konsequenz diesen Gast, in dem Bild gesprochen nochmal, einfach raushauen aus unserem Leben. Ja, wirklich ausmerzen und sagen, okay, hier gibt's keinen Platz mehr für dich, kompromisslos. Nicht so ein bisschen das dulden und du kannst ein bisschen hier und ja, sondern wirklich radikal raus. Und dann ist es ein Prinzip, was uns die Bibel immer wieder deutlich machen. Kolosser 3 zum Beispiel und Epheser 4, nämlich das Prinzip von ablegen und von anlegen. Ja, also ausziehen und anziehen im Prinzip. Wir sollen das alte falsche Denken und das alte falsche Leben ablegen und sollen immer mehr gottgefälliges Leben anlegen oder anziehen. Und das ist alles in diesem Prozess der Buße mit inbegriffen. Bei diesem Ablegen und Anlegen will der Heilige Geist uns helfen und will uns letztendlich Jesus immer ähnlicher machen. Und die Frage dabei ist, er will das, die Frage dabei ist, willst du das auch? Und will ich das auch? Ja, sind wir bereit, uns seinem Wort auszusetzen, genau mit diesem Anspruch, dass er unser Leben verändert, dass er uns überführt und tatsächlich uns zeigt, wie wir leben sollen? Und was ist, wenn er uns was aufzeigt, wenn er uns überführt, mit welcher Konsequenz sind wir dann bereit zu sagen, okay, ich merz diese Sünde aus. Es ist vorbei. Der Geist will überführen, aber er will noch viel mehr. Und das hat uns 2. Timotheus 3, Vers 16 schon deutlich gemacht, deutet das schon an, weil es heißt, alle Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Lehre. Und das ist das, was wir als letzten Punkt noch sehen in diesem Text in Johannes 16. Der Heilige Geist lehrt dich. Verse 11, 12 und 13. 12 bis 15, Entschuldigung. Natürlich bedeutet das nicht, dass jeder von uns eine individuelle Sonderoffenbarung von Gott bekommt. Ja, so wie sich das manch einer heute vorstellt, so nach dem Motto, dann sag du mir mal, was du über Gott denkst und ich sag dir, was ich über Gott denke und dann bauen wir uns Gott zusammen. Ja, dann überlegen wir mal und gestalten Gott, wie es uns gefällt. Ganz im Gegenteil macht diese Stelle hier deutlich, dass es keine neuen Offenbarungen mehr geben wird. Keine Offenbarungen, die wir nicht schon von den Aposteln überliefert bekommen haben. Zu der Zeit, als Jesus diese Worte gesprochen hat, da war es ja noch nicht so, dass sie eine abgeschlossene Bibel, einen abgeschlossenen Kanon hatten. Vieles von den Sachen, die wir hier lesen, die sind ja noch gar nicht geschehen. Nämlich der Heilige Geist ist ja noch gar nicht gekommen zu dem Zeitpunkt. Oder die ersten Gemeinden waren noch gar nicht gegründet, an die Briefe im Neuen Testament geschrieben sind zum Beispiel. Das war alles noch nicht da. Und trotzdem sagt Jesus, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Ja, und er deutet damit schon an, okay, es kommt noch mehr. Im Prinzip, die Zeit ist noch nicht reif. Es würde euch jetzt überfordern, wenn ich euch das sagen würde. Und wir dürfen nicht vergessen, die Jünger haben zu dem Zeitpunkt den Heiligen Geist noch nicht, zumindest nicht in dem Maße, wie er kommen sollte, und können dementsprechend auch manche Sachen noch gar nicht verstehen. Ja, das heißt, es wird was kommen. Und Jesus macht ihnen dann aber deutlich, was kommen wird. Nämlich in Vers 13, Perspektive, dass ihnen alles Nötige offenbart werden wird, was sie wissen müssen und was sie weitergeben sollen. Wir lesen Vers 13 nochmal. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Nun macht bei diesem Vers manch einer heute schnell den Fehler, dass er diese Aussage unmittelbar auf sich bezieht. Also in dem Sinne, Gott wird mich in die ganze Wahrheit leiten. Ja? Und dann kommt sowas zustande wie, ich habe neue Offenbarungen, neue Erkenntnisse und sonst was, die ich dieser Welt mitteilen muss, und ich habe die von Gott direkt, und eigentlich müssten die theoretisch sogar hinten an die Bibel angeschrieben werden. Und ich sage das, weil uns das heutzutage begegnet und weil es nicht bei wenig Leuten, bei wenig Christen so ist, dass sie eine Verunsicherung darüber haben, wie man mit sowas umgehen soll. Aber dieser Text hilft uns dabei, und diese Stelle spricht deutlich davon, dass es unmittelbar erstmal an die Jünger Jesu gerichtet ist, die ja von ihm zeugen sollten, weil sie die ganze Zeit bei ihm waren. So haben wir das eben gelesen, Johannes 15, Vers 27. Ja, und für sie gilt, dass der Geist der Wahrheit sie in die ganze Wahrheit leiten wird und ihnen das Kommende verkündigen wird. Verkündigen wäre vom Sprachlichen her eigentlich sogar ein Wort dafür, dass er ihnen das vollends berichten oder vollends verkündigen wird, also abgeschlossen. Und auch dieser Ausdruck, die ganze Wahrheit, macht uns das deutlich. Wenn der Geist Gottes die Apostel in die ganze Wahrheit leiten wird, was ja hier die Verheißung ist, gibt es allerspätestens nach dem Tod der Apostel keine neuen Offenbarungen mehr. Das heißt nämlich, sie sind die einzig zuverlässige Quelle für das Wort Gottes, entweder durch ihre eigenen Worte oder indem sie Worte bestätigen, die von anderen gegeben, also geschrieben wurden, aber sie das in Einklang bringen mit dem, was Jesus gesagt hat. Ja? Also sie sind der Referenzpunkt im Prinzip an dieser Stelle, weil sie waren als Einziger in der Lage, die Worte, die Jesus gesagt hatte, abzugleichen mit dem, was der Heilige Geist dann alles weiter lehren wird. Und sie hatten eine interessante Verheißung dazu aus Johannes 14, Vers 26. Ganz ähnliche Worte wie das, was Jesus hier sagt. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist enorm wichtig gewesen für sie, damit sie abgleichen können. Was hat Jesus denn gesagt? Und was ist jetzt das, was der Heilige Geist uns sagt und deutlich macht? Ja? Und dazu hat der Heilige Geist sie befähigt, dass sie sich erinnern konnten an all das, was Jesus ihnen gesagt hat. Okay? Und er wird sie lehren. Jesus macht in dieser Stelle, in Johannes 16, macht er mehrfach deutlich, dass der Heilige Geist nicht einfach unabhängig aus sich selbst redet, also der macht nicht irgendwie einfach, was er will, sondern es steht völlig im Einklang mit dem, was Jesus geredet hat. Er selbst wird dem Geist sagen, was er reden soll. Und das bedeutet natürlich nicht zugleich, dass der Heilige Geist nicht wusste, was er irgendwie sagen soll und nicht wusste, was er offenbaren wird. Aber trotzdem ordnet sich der Heilige Geist Jesus an dieser Stelle unter. Und es ist, wie wir gleich auch sehen, eine geschlossene Sache eigentlich von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Wir haben es also an dieser Stelle nicht mit einem Konkurrenzkampf zu tun, so in diesem Sinne von, jetzt lass doch den Heiligen Geist auch mal was sagen oder so, ja, sondern es ist vielmehr so, dass sie völlig im Einklang stehen. Und dass er mit Jesus im Einklang steht, von den Worten Jesu nimmt, von ihm hört, was er sagen soll, und dass sie auch mit dem Vater im Einklang stehen. Weil das hat Jesus immer wieder deutlich gemacht, dass er die Worte nicht aus sich selbst redet, sondern die Worte vom Vater selbst hat. Und das betont er in Vers 15 auch nochmal, wenn es da heißt, alles, was der Vater hat, ist mein. Deshalb sagte ich zu euch, dass er von dem Meinen nehmen wird und verkündigen wird. Das heißt, wir sehen an dieser Stelle, das Wort Gottes ist unter Beteiligung und im völligen Einklang von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Ja, auch wenn sie unterschiedliche Rollen einnehmen dann und letztendlich der Geist es ist, der das Wort uns überliefert hat und hat aufschreiben lassen. Und so kam es letztendlich zu diesem Abschluss, zu dieser Bibel, die wir heute in den Händen halten. Mit dem letzten Buch der Bibel, mit der Offenbarung, sehen wir, dass berichtet wird, was in Zukunft noch passieren soll, ja, wie das Ende dieser Welt sein wird. Und es ist abgeschlossen. Es wird in dem Sinne keine weiteren Offenbarungen mehr geben, weil der Geist das Kommende, wovon Jesus hier geredet hat, in Vers 13 schon, der Geist hat das Kommende angekündigt, hat das verkündigt. Und er war es, der uns das Wort gegeben hat. 2. Timotheus 3, Vers 16 hatten wir eben, ja, alle Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Und er ist es, der genau durch dieses Wort auch uns heute lehren will, dich und mich. Während der Geist bei den Jüngern eher auch Offenbarungen gegeben hat, die darüber hinaus waren, ist es heute vielmehr so, dass der Heilige Geist durch das, was er uns gegeben hat, durch das, was er aufschreiben lassen hat, wirken will. Und dass er uns, wie wir eben gehabt haben, überführen will und dass er uns Gottes Wort deutlich machen will, aufschließen will und mit unserem Leben in Verbindung bringen will. Und Gott will, dass wir ihn durch sein Wort kennenlernen. Das ist, immer wieder wird das in der Bibel deutlich, ja, dass das ein ganz großes Ziel ist, was Gott verfolgt. Deshalb hat er es uns gegeben. Und die Frage ist, auch für uns wieder persönlich an der Stelle, wollen wir ihn besser kennenlernen? Wollen wir uns belehren lassen, auch da, wo das wehtut oder wo uns das was kostet? Auch da, wo das anstrengend ist. Und ich sage das auch aus eigener Erfahrung, Bibel zu studieren ist nicht immer Spaß. Ja, aber die Freude, die daraus entsteht, wenn du wächst, weil du mehr verstehst davon und Gott besser kennenlernst, die ist es wert. Die Frage ist also, für uns persönlich, wollen wir uns belehren lassen? Wollen wir Gott besser kennenlernen? Wenn ja, dann ist die Konsequenz ganz einfach. Dann greif zu seinem Wort und dann beschäftige dich mit seinem Wort. Ja, lies es, forsche darin, denk darüber nach, höre daraus, tausche dich mit anderen aus, sei es im Hauskreis, in der Zweierschaft oder in sonstigen Belangen. Beschäftige dich mit Gottes Wort, ganz einfach. Wenn nein, dann tut sich die Frage natürlich auf nach dem Warum. Warum will ich mich denn nicht belehren lassen? Warum will ich denn Gott besser kennenlernen? Ja, das ist eine persönliche Frage, der man sich stellen muss dann an dieser Stelle. Fest steht, Gott hat uns sein Wort gegeben und will uns dadurch lehren. Und so kommt es dann, dass wir durch sein Wort gelehrt werden, nämlich ihn besser kennenlernen dadurch, seinen Willen besser kennenlernen, dass wir von Sünde überführt werden. Ja, also mehr verstehen, was ist Gottes Wille und wo passt das nicht mit meinem Leben zusammen, zur Umkehr kommen. Und dass wir auch durch sein Wort ganz stark ermutigt werden, getröstet werden, Hilfe bekommen. Und ich will das nochmal zusammenfassen. Der Heilige Geist wirkt und tut das, wie wir das heute Morgen gesehen haben, indem er uns beisteht, indem er uns tröstet, indem er uns hilft, indem er uns von Sünde überführt und indem er uns lehren möchte. Das waren die Dinge, die wir heute gesehen haben. Ganz wesentliche Dinge, die der Heilige Geist tut. Und bei all seinem Wirken verfolgt er ein Ziel. Und damit will ich schließen. Und wir sehen dieses Ziel in Vers 14, wo Jesus selbst gesagt hat, was das Ziel des Heiligen Geistes ist. Er wird mich verherrlichen. Das Ziel des Heiligen Geistes ist es, Jesus groß zu machen. Ja, das Ziel des Heiligen Geistes ist es, uns Jesus immer ähnlicher zu machen, sodass wir mit unseren Lippen und mit unserem Leben ihn immer mehr anbeten. Das ist das, wo der Heilige Geist hinzielt. Und manchmal kommt diese Frage auf, dass Leute fragen, sollen wir eigentlich zum Heiligen Geist beten? Ja, ist der traurig, wenn wir das nicht tun? Der ist ja auch genauso Gott wie alle anderen auch. Diese Stelle gibt uns Aufschluss darüber, dass es eigentlich die falsche Fragestellung ist. Will der Heilige Geist angebetet werden? Und da sehen wir an dieser Stelle, das will er gar nicht in dem Sinne, sondern er will uns dahin führen, dass wir Jesus anbeten. Und das wollen wir tun, wollen Gott die Ehre bringen, wollen Jesus anbeten, in einigen Liedern jetzt auch. Und starten mit diesem Lied, Jesus höchster Name. Und ich lade euch ein, dass wir zusammen aufstehen und einfach Jesus loben und ihm danken.